Das Kata-Praxishandbuch. Anpassungsfähiger und innovativer mit 20 Minuten täglicher Übung. Von Mike Rother und Konstantin May. Einleitung. Wie man eine wissenschaftliche Denkweise üben und lernen kann. Keiner weiß, wie die Welt der Zukunft aussehen wird. Deshalb ist Anpassungsfähigkeit eine der wertvollsten Fähigkeiten, die Sie besitzen können. Es geht darum zu wissen, dass jede Idee getestet werden sollte. Es geht darum zu lernen, unsere Erwartungen mit dem, was tatsächlich passiert, abzugleichen und um die Anpassung an das, was wir aus dem Unterschied entdecken. So eine wissenschaftliche Denkweise ist vielleicht die beste uns zur Verfügung stehende Herangehensweise, um uns zum Erreichen anspruchsvoller Ziele durch unvorhersehbares Gelände zu bewegen. Mit nur 20 Minuten bewusstem Üben pro Tag kann eine wissenschaftliche Denkweise jeden anpassungsfähiger, innovativer und erfolgreicher im Umgang mit dem Ungewissen machen. Im wissenschaftlichen Modus sind sich die Menschen bewusst, dass sie die Dinge nicht wirklich sicher kennen. Wissenschaftliche Denker können Unsicherheit tolerieren und sind in der Lage, neue Perspektiven basierend auf den Ergebnissen ihrer Versuche anzunehmen. Sie können sich anpassen, basierend auf dem, was sie auf dem Weg lernen, anstatt nur einem vordefinierten Plan zu folgen. Womöglich das Beste an einer wissenschaftlichen Denkweise ist, dass es sich dabei um eine Fähigkeit handelt, die für die Lösungsentwicklung in jeder Situation von Nutzen ist. Wir setzen Kreativität gerne mit Kunst gleich. Aber eine wissenschaftliche Denkweise ist kreatives Denken und deren Einübung ist die Wurzel jeglicher kreativen Fähigkeit und Haltung. Mit diesem Buch wollen wir an Sie weitergeben, was wir über die Übungsroutinen der Verbesserungskata und der Coachingkata herausgefunden haben, um eine wissenschaftliche Denkweise zu lehren und zu lernen. Sie werden feststellen, dass eine wissenschaftliche Denkweise nicht schwierig ist. Es ist nur einfach nicht unser Automatik- oder Standardmodus. Das Üben der Verbesserungs- und der Coachingkata prägt Gewohnheiten, die Ihnen helfen, Probleme zu lösen, Ziele zu erreichen und eine neue Perspektive auf die Welt zu bekommen. Es geht aber nicht um das Erlernen eines Problemlösungsverfahrens. Es geht um das Erlernen einer Denkweise, einer Haltung, die Ihre Problemlösungsfähigkeit verbessert. Kata sind ein bewährter Weg geworden, um eine wissenschaftliche Denkweise bei jedem Menschen, in jedem Team und in jeder Organisation zu entwickeln. Die Übungsroutinen der Verbesserungskata und der Coachingkata werden mittlerweile von vielen hunderttausend Menschen weltweit genutzt und die Zahl steigt ständig weiter. Wie verändern wir unsere Denkweise und wie gelingt Ihnen das in einem Team oder gar in einer ganzen Organisation? Viele unserer Denkmuster befinden sich in einer Endlosschleife. Einfach gesagt, wann immer wir etwas denken oder tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es erneut genauso wieder tun. Wann immer wir etwas denken oder tun, zementieren wir die Straßen unseres Gehirns ein wenig breiter, verwandeln sie in Autobahnen und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieselben Straßen wieder benutzen. Dies sind unsere Gewohnheiten. Die gute Nachricht ist, dass Gewohnheiten wesentlich sind für unser Überleben. Die noch bessere Nachricht ist, dass viele unserer Denkmuster verändert werden können. Und zwar durch einen Prozess, der dem Üben beim Sport oder in der Musik gleicht. Sie üben bewusst ein neues Verhaltensmuster ein, jeden Tag und im Laufe der Zeit und mit positiven Emotionen, sprich etwas Begeisterung, erzeugt dies neue neuronale Pfade und formt Ihr Denken um. Ein plötzlicher Wechsel zu einer neuen, lebensverändernden Gewohnheit ist allerdings wohl nicht möglich, da die Stärke unserer bestehenden neuronalen Pfade, unserer existierenden Gewohnheiten, uns wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen lässt. Für gewöhnlich ist es wirkungsvoller, klein anzufangen, indem Sie ein paar neue Übungen in Ihre täglichen Aktivitäten integrieren und darauf aufbauen, während Ihre Fähigkeiten, Erfolge und Ihr Selbstvertrauen wachsen. Hier kommt die Kata ins Spiel, oder Starterkata, wie wir sie gerne nennen. Das sind strukturierte Übungsroutinen, die Sie auf den Weg zur erfolgreichen Entwicklung neuer Denkmuster bringen. Das Üben der Starterkata verändert die Denkweise, die unser Verhalten steuert, erhöht die Lerngeschwindigkeit und ist besonders hilfreich, wenn Sie innerhalb einer Gruppe von Menschen eine gemeinsame Denk- und Handlungsweise etablieren wollen. Denn hierbei beginnt jeder mit denselben Grundlagen. Wir sprechen in diesem Fall von Modifizierung einer Organisationskultur. Dieses Kata-Praxishandbuch ist ein Leitfaden und ein Nachschlagewerk für eine Reihe von Starter-Kata, die zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Denkweise eingesetzt werden. Es ist speziell für zwei Leser geeignet, die am besten als Paar zusammenarbeiten. Erstens der Lerner, das ist jeder, der durch praktische Übung die wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise, wie sie von der Verbesserungskarte beschrieben wird, beherrschen möchte. Und zweitens der Coach, das ist jeder, der durch die Ausübung der Coaching-Karte kompetent darin werden will, die Lerner beim Üben der Verbesserungskarte zu unterstützen. Das Kata-Praxishandbuch bietet Ihnen eine Vorgehensweise, um Ihre kreativen Kräfte und die beliebiger Personen und Teams in jeder Organisation zu mobilisieren. Beginnen Sie mit den in diesem Buch vorgestellten Starter-Kata und bauen Sie dann, wenn Sie größere wissenschaftliche Denkfähigkeiten und ein tieferes Verständnis entwickelt haben, darauf auf, um sich Ihrer Situation anzupassen und Ihren eigenen Stil zu entwickeln. Die Starter-Kata sind nicht der Schlusspunkt. Sie bringen Sie auf den Weg zu neuen Fähigkeiten. Ein Management-Ansatz, der in unsere Zeit passt. Möglicherweise nähern wir uns dem Ende einer Phase, in der die überwiegende Herausforderung für das Management Effizienzmaximierung und Kostenreduzierung war und treten ein in eine Phase mit vielfältigeren Aufgabenstellungen und weniger vorhersehbaren Pfaden. Die Lösungen von gestern passen vielleicht nicht auf die Probleme von morgen. Doch kein Grund zur Sorge. Wir sind gut für Herausforderungen aller Art gewappnet, solange wir eine effektive Weise, damit umzugehen, üben. Das Wichtigste, worauf Führungskräfte sich dabei konzentrieren sollten, sind vielleicht nicht die Arbeitsinhalte selbst, sondern die Denk- und Handlungsmuster, die Menschen bei der Zielerreichung einsetzen. Wir sprechen hier davon, dass eine oder vielleicht auch die Hauptaufgabe einer Führungskraft darin besteht, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der Menschen in der Organisation zu stärken. Die Managementmethoden des 20. Jahrhunderts dienten wohl dem Zweck, die Ungewissheit zu verringern. Aber die Managementmethoden der Zukunft können eher das Ziel haben, effektiv und komfortabel im Rahmen unvermeidbarer Ungewissheit zu arbeiten. Die Verbesserungskarte und die Coaching-Karte zu üben, wird Ihnen und Ihrem Team nicht mehr Gewissheit darüber verschaffen, wie ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist. Aber es wird Ihnen mehr Sicherheit geben, wie Sie zur Zielerreichung vorgehen können. Auch wenn das Erlernen neuer Fähigkeiten mit einer gewissen Unbequemlichkeit einhergeht, ist es bemerkenswert, was Sie durch Üben einer wissenschaftlichen Denkweise erreichen können. Je mehr wissenschaftliche Denkfähigkeit Sie in Ihren Teams entwickeln, desto mehr ermächtigen Sie diese, Herausforderungen zu meistern, die Ihnen früher vielleicht einmal unüberwindbar vorgekommen sind. Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle, denn es ist ihre Aufgabe, die Schöpfenden zu schaffen. Das Kata-Praxishandbuch ist ein Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie das geht. Sehen Sie sich um. Der Arbeitsplatz ist vielleicht das größte aller Klassenzimmer und Führungskräfte sind darin die Lehrer. Mike Rother und Konstantin May im Mai 2019. Die Übungsroutinen in diesem Buch haben sich anhand von Versuchen und täglicher Anwendung in hunderten verschiedener Organisationen entwickelt und sind zu einer beliebten, nicht Toyota-spezifischen Herangehensweise geworden. Es geht nicht mehr darum, Toyota nachzuahmen, sondern darum, der Intention zu folgen und den eigenen Weg zu entwickeln. Die in diesem Buch beschriebenen Routinen der Verbesserungs- und Coaching-Charta haben letztlich nichts direkt mit Toyota zu tun, sondern sind ein universelles Rezept für Menschen, Teams und Organisationen. Teil 1. Eine wissenschaftliche Denkweise mit Üben kombinieren. Kapitel 1. Eine wissenschaftliche Denkweise für jedermann. Wie oft ist Ihnen das schon passiert? Sie nehmen etwas aus dem Augenwinkel wahr, aber wenn Sie hinschauen, ist es nicht das, wofür Sie es gehalten haben. Die vermeintliche Katze ist nur eine achtlos auf den Stuhl geworfene Jacke. Das Auto zu Ihrer Linken fährt nur an Ihnen vorbei, biegt aber doch nicht auf Ihre Fahrspur ein. Das Interessante an diesem Effekt ist, dass das Gehirn nicht reagiert mit »Oh, nicht sicher, was das ist, brauche mehr Informationen, bitte warten«. Stattdessen überquert es zügig und ohne uns das mitzuteilen etwas, das wir als Wissensgrenze bezeichnen. Diese Wissensgrenze ist die Grenzlinie, hinter der wir nicht mehr über Fakten und Daten verfügen und zu spekulieren beginnen. Der unbewusste Teil unseres Gehirns nimmt Teile einer oberflächlichen Information, extrapoliert, um die Leerstellen auszufüllen und gibt uns das Gefühl zu wissen, was geschieht. Tatsächlich wissen wir jedoch weit weniger, als wir zu glauben wissen. Der letzte Absatz mag sich anhören, als hätten wir eine kritische Einstellung gegenüber der Neigung des Gehirns, die Wissensgrenze zu überschreiten und schnelle Schlüsse zu ziehen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Dieser kognitive Mechanismus, auch als Wahrnehmungsverzerrung bezeichnet, ist tatsächlich unerlässlich für unseren Alltag. Es ist eine energiesparende, nummersicher Vorgehensweise, die von Vorteil ist, wenn schnelles Handeln wertvoller ist als tiefes Verständnis. Stellen Sie sich vor, Sie müssten komplexe, dynamische Situationen handhaben, während Ihr Gehirn sagt, bitte warten, bis mehr Informationen verfügbar sind. Wahrscheinlich wären wir dann heute nicht hier. Der Theorie zufolge haben wir einen Teil unserer genetischen Programmierung von Vorfahren geerbt, die schnell von einem Rascheln im Gebüsch davonrannten. Nicht von denen, die sich umdrehten und sagten, ich möchte mal wissen, was das wohl ist. Doch dieser nützliche kognitive Mechanismus, unsere Intuition oder der Blindflug, kann auch eine Menge Probleme verursachen. Er bedeutet, dass wir unsere Wissensgrenze häufig nicht erkennen. Eine Falle, in die wir immer wieder tappen. Es ist ein täglicher Balanceakt, bei dem wir dazu neigen, eher voreilige Schlüsse zu ziehen, innerhalb der Parameter jener Geschichten zu leben, die wir uns selbst erzählen. Das ist hilfreich, um durch den Feierabendverkehr zu navigieren, kann aber auch zu kritischen Fehlern in unserem beruflichen, gesellschaftlichen oder privaten Leben führen. Auch die Fähigkeit, innezuhalten und zu denken, hey, möchte mal wissen, was das wohl ist, ist unverzichtbar für das menschliche Überleben und Fortkommen, denn es ist eine Art des Lernens, eine wissenschaftliche Denkweise. Zum Glück steht für unsere zu voreiligen Schlüssen neigende Natur ein Gegenmittel bereit. Es nennt sich wissenschaftliche Denkweise. Das hört sich vielleicht an wie etwas Kompliziertes und Berufswissenschaftlern Vorbehaltenes. Aber jeder kann in seinem Alltag ein Wissenschaftler sein. Auch Sie. Eine wissenschaftliche Denkweise ist nicht schwierig. Sie ist bloß nicht unser Standardmodus. Mit etwas Übung kann jeder sie lernen. Und darum geht es in diesem Handbuch. Für den Zweck dieses Buches definieren wir wissenschaftliche Denkweise als einen Prozess der bewussten Inanspruchnahme der Realität mit der Absicht des Lernens. Im Zentrum des wissenschaftlichen Denkens steht kontinuierliche Neugier auf eine Welt, die wir niemals zur Gänze verstehen werden, doch wir wollen den nächsten Schritt gehen und sie ein bisschen besser verstehen. Es ist die Erkenntnis, dass jede Idee getestet werden sollte. Es ist der kontinuierliche Abgleich zwischen dem, was wir erwarten, das voraussichtlich als nächstes passiert, dem Beobachten dessen, was tatsächlich geschieht und der Anpassung unseres Verständnisses und unseres Handelns auf Grundlage dessen, was wir aus dem Unterschied lernen. Eine wissenschaftliche Denkweise ist die beste Vorgehensweise, die wir haben, um nicht von unseren Wahrnehmungen zum Narren gehalten zu werden. Sie können das wissenschaftliche Denken für sich selbst anwenden, in Ihrem Team und in einer gesamten Organisation, um Ihre Ziele zu erreichen, auch wenn der genaue Weg im Voraus nicht vollständig bekannt sein kann. Sie bahnen sich Ihren Weg nach vorne schrittweise, indem Sie bei jedem Schritt mehr Wissen hinzufügen, statt zu versuchen, sich für Ihren Weg komplett im Vorhinein zu entscheiden. Die uns umgebenden Bedingungen sind komplex und dynamisch. Und was heute als Benchmark-Lösung gilt, passt vermutlich nicht mehr auf die Probleme von morgen. In Anbetracht dieser Umstände ist es für Sie und Ihr Team die beste Chance, eine universelle Metafähigkeit für die Entwicklung von Lösungen in jeder Situation auszubilden. Genau das geschieht bei einer wissenschaftlichen Denkweise, mit der Sie sich durch ein unvorhersehbares und komplexes Terrain auf Ziele zubewegen können. Eine wissenschaftliche Denkweise ist besonders nützlich, wenn es sich um eine Metafähigkeit handelt. Fähigkeiten sind oft bereichsspezifisch. Baseball kann man nicht lernen, indem man Fußballspielen übt. Aber das wissenschaftliche Denken ist ein Weg, um sich jedem Ziel anzunähern. Das Grundmuster ist immer dasselbe, unabhängig von Ihrem Ziel, Ihrem Geschäftsbereich oder der Strategie. Das macht es zu einer sogenannten Metafähigkeit. Um dies zu verstehen, trennen Sie das, woran Sie arbeiten, davon, wie Sie daran arbeiten. Metafähigkeiten definieren das Wie, nicht das Was. Metafähigkeiten sagen uns, wie wir vorgehen sollen, liefern aber nicht den Inhalt der Lösungen und daher können sie in einer Vielzahl von Situationen angewendet werden. Wissenschaftler ändern nicht bei jedem neuen Forschungsthema die Art und Weise, wie sie arbeiten. Der Trick besteht darin, robuste mentale Verknüpfungen nicht für Lösungen selbst, sondern für eine Vorgehensweise zum Entwickeln von Lösungen aufzubauen. Das ist genau wie das Training beim Sport, wo der Fokus auf der Spielweise liegt, um sich auf unvorhersehbare Wettkämpfe vorzubereiten. Das ist Meta. da Metafähigkeiten auf unterschiedliche Situationen übertragbar sind, auch auf solche, die Ihnen noch nie begegnet sind, können sie wertvoller sein als die Kenntnis einer einzelnen Situation oder eines einzelnen Problems. Niemand weiß, welchen Zielen oder Problemen Sie oder Ihre Organisation in der Zukunft gegenüberstehen werden. Und daher reicht es nicht aus, die heutigen Lösungen zu lehren. Stattdessen stattet eine wissenschaftliche Denkweise Sie mit Fähigkeiten aus, die auf alle Arten von Hindernissen und Schwierigkeiten während des ganzen Lebens angewendet werden können. Auch solche, die Sie jetzt noch gar nicht kennen. Angeboren oder erlernt? Ist eine wissenschaftliche Denkweise ein Talent, das Menschen von Natur aus mitbringen? Oder ist es eine erlernte Fähigkeit? Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass Kleinkinder die Welt ein bisschen wie Wissenschaftler erforschen. Während dieser frühen Lebensphase ist unser Gehirn hochgradig formbar und wird durch unsere Begegnungen mit den physischen und sozialen Aspekten unserer Umwelt geprägt. Schon das Gehirn eines jungen Erwachsenen dagegen hat bereits ein komplexes Netzwerk neuronaler Pfade entwickelt und jetzt erfordert es bewusste Anstrengungen, ihnen zu widerhandeln. Als Kleinkinder verwenden wir das, was wir an sensorischen Informationen durch Experimentieren erhalten, um unsere internen Denkstrukturen aufzubauen. Als Erwachsene verwenden wir diese etablierten internen Strukturen, um uns zurechtzufinden, und wir suchen tendenziell nach Situationen, die mit unseren internen Strukturen übereinstimmen oder versuchen, unsere Umwelt zu verändern, damit sie damit übereinstimmt. Der kindliche Verstand lernt, der erwachsene Verstand führt eher aus. Kurz gesagt, wenn wir erstmal das junge Erwachsenenalter erreicht haben, sind wir bekanntermaßen schlecht im wissenschaftlichen Denken. Und das liegt an der neuronalen Bibliothek von Erfahrungen, die wir uns eingerichtet haben und mit der wir auf eine Weise durch die Welt navigieren können, wie es Kindern nicht möglich ist. Das ist gleichermaßen eine Stärke wie auch eine Schwäche des Erwachsenenseins. Wer die notwendigen Fähigkeiten erworben hat, um diesen Schatz zu lesen, für den ist eine wissenschaftliche Denkweise keine natürliche Routine mehr. Vielmehr ist es etwas, das wir bewusst tun, um unsere Annahmen und Vorurteile zu überprüfen. Das heißt, Erwachsene erwerben eine wissenschaftliche Denkweise durch gezieltes Üben. Das vierstufige Muster der Verbesserungskarte. Wenn Sie üben wollen, dann brauchen Sie etwas, das Sie üben. Ein Modell ist die Darstellung von etwas, das uns zu verstehen und zu kommunizieren hilft, wie etwas in Wirklichkeit funktioniert. Die Verbesserungskarte ist ein vierstufiges Modell einer praktischen, alltäglichen, wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweise. Sie repräsentiert den kreativen Prozess des Menschen, den es vermutlich schon ebenso lange gibt wie den Menschen selbst. Wissenschaftler und Existenzgründer folgen solchen Mustern jeden Tag. Die vier Schritte der Verbesserungskarte erläutern wir Ihnen in der Folge. Die Planungsphase, Schritt 1 bis 3. Traditionell möchten wir sofort mit der Umsetzung unserer Ideen beginnen, denn unser Gehirn füllt bereits die Wissenslücken aus und oft sind wir uns nicht ganz sicher, dass wir wissen, was zu tun ist. Das ist jedoch ein Punkt, an dem wir das Tempo verlangsamen sollten und sagen, nicht sicher, was hier passiert, brauche mehr Informationen. Langfristig zahlt es sich aus, wenn Sie sich die Zeit nehmen, um besser zu verstehen, wo Sie sich gerade befinden und festzulegen, wohin Sie als nächstes zu gelangen versuchen. Die Erkenntnisse und Perspektiven, die Sie in den ersten drei Planungsschritten der Verbesserungskarte erlangen, schaffen den Bezugsrahmen oder Kontext für eine wirkungsvolle Entdeckungsreise in der Umsetzungsphase. Es gibt hier drei Schritte. Die Richtung oder Herausforderung verstehen, den Ist-Zustand erfassen, den nächsten Zielzustand definieren. Schritt 1. Die Richtung oder Herausforderung verstehen. Wo wollen wir langfristig sein? Schritt 1 definiert den Zweck der Verbesserung. Bei Unternehmen handelt es sich in der Regel um ein langfristiges Ziel, das sie von ihren Mitbewerbern unterscheiden soll. Typischerweise etwas Kundenorientiertes und Strategisches, das sie heute noch nicht tun können. Sie wissen noch nicht, wie sie diese Herausforderung bewältigen sollen und zunächst erscheint es ihnen vielleicht unmöglich oder sogar ein bisschen furchteinflößend. Eine Herausforderung wird in Unternehmen für gewöhnlich auf Organisations- oder Abteilungsebene festgelegt und dann in immer kleinere Herausforderungen heruntergebrochen, je tiefer sie in die Organisationsstruktur gehen. Schritt 2. Den Ist-Zustand erfassen. Wo stehen wir jetzt? Steht die Richtung erst einmal fest, wenden Sie sich Ihrem eigenen Fokusprozess zu und untersuchen Sie seine derzeitigen Betriebsmuster in einem messbaren Detail. Die Ergebnisse dieser Beobachtung und Analyse stellen Ihre Wissensgrenze in Bezug auf diesen Prozess dar und dienen als Input, um den nächsten Zielzustand zu definieren. Schritt 3. Den nächsten Zielzustand definieren. Wo wollen wir als nächstes sein? Die Untersuchung des Ist-Zustands liefert Ihnen die notwendigen Fakten und Daten, um einen angemessenen, anschaulichen und messbaren nächsten Zielzustand für Ihren Fokusprozess festzulegen, der Sie in die Richtung der Herausforderung bringt. Ein Zielzustand ist Ihr nächstes Ziel und hat einen viel engeren Zeitrahmen als die Herausforderung, im Allgemeinen mit einer Fristsetzung zwischen einer Woche und einem Monat. Auch hier wissen Sie noch nicht genau, wie Sie dorthin kommen, und es mag schwierig sein, aber es kommt Ihnen nicht unmöglich vor. Ein Zielzustand weist für gewöhnlich die drei folgenden Elemente auf. Erstens ein Zieldatum. Zweitens den gewünschten Output oder das gewünschte Ergebnis des Prozesses, so eine Ergebnismetrik. Drittens eine Beschreibung des gewünschten Prozessablaufs, mit dem Ihrer Erwartung nach das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann. Dazu gehört eine Prozessmetrik. Die längerfristige Herausforderung kann ein Gefühl der Überforderung auslösen. Ein kurzfristiger Zielzustand dagegen verengt Ihren Fokus auf die speziellen Hindernisse, die der Erreichung Ihres Nahziels im Wege stehen. Diese Hindernisse sind es, gegen die Sie dann im vierten Schritt der Verbesserungskarte experimentieren. Es erfordert in der Regel eine Reihe von erreichten Zielzuständen, um die Herausforderung zu bewältigen. Beachten Sie jedoch, dass diese Zielzustände nach und nach definiert werden, nicht alle gleichzeitig. Sie sind keine vorbestimmte Liste von Meilensteinen oder Maßnahmen. Wenn Sie einen Zielzustand oder sein Zieldatum erreichen, erlangt der Fokusprozess einen neuen Ist-Zustand und Sie sind nun um einige Erkenntnisse reicher. Sie befinden sich nun in der Lage, den nächsten Zielzustand in Richtung der Herausforderung zu definieren. Sie können im Voraus nicht genau sagen, wie die Folge der erforderlichen Zielzustände aussehen wird. Das liegt an Ihrer Wissensgrenze, die sich weiter bewegt. Es kann natürlich nützlich sein, einen Initialplan zu entwickeln. Aber rechnen Sie damit, dass er sich im Verlauf Ihres Lernprozesses verändert. Die Umsetzungsphase, Schritt 4. Nachdem Sie in der Planungsphase die Grundlagen geschaffen haben, sind Sie nun bereit für die Umsetzung. Schnell und fokussiert und unter fortlaufendem Lernen und Anpassen. Schritt 4. In Richtung Zielzustand experimentieren. Den Weg zum Zielzustand finden. Haben Sie erst einmal den Ist-Zustand erfasst und einen nächsten Zielzustand definiert, gibt es nun dazwischen eine Grau- bzw. Lernzone. Falls das Zieldatum für Ihren Zielzustand mehr als eine oder zwei Wochen entfernt liegt, müssen Sie vermutlich eine gewisse Planungsarbeit leisten. Gleichwohl können Sie immer noch nicht den genauen Weg zu einem Zielzustand vorhersehen und planen. Die Hindernisse, denen Sie auf Ihrem Weg begegnen, werden Ihnen deutlich machen, woran Sie arbeiten müssen. Sie finden Ihren Weg, indem Sie täglich Experimente gegen diese Hindernisse durchführen. Sie müssen nicht an jedem erdenklichen Hindernis arbeiten, nur an denjenigen, die Ihren Fokusprozess tatsächlich daran hindern, so zu funktionieren, dass er mit dem nächsten Zielzustand übereinstimmt. Das ist vorteilhaft, denn es minimiert die Verschwendung Ihrer Zeit, Ihrer Kapazitäten und Ihrer Ressourcen beim Bemühen, alles in Ordnung zu bringen. So erlernen Sie die Disziplin, einige Probleme zu ignorieren. Der Weg zum Zielzustand verläuft nicht in einer geraden Linie. Sie befinden sich in einem Modus des schnellen Lernens und Entdeckens. Aus jedem Experiment, insbesondere solchen, die nicht so laufen, wie Sie erwartet haben, beziehen Sie vielleicht neue Informationen und passen Ihren nächsten Schritt dementsprechend an. Rechnen Sie damit, dass der Weg vom Erwarteten abweicht und verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Streit darüber, wer die beste Lösung hat. Diskutieren Sie stattdessen darüber, was das beste nächste Experiment sein könnte, um so schnell wie möglich mehr zu lernen und weiterzukommen. Wenn Sie das Zieldatum des Zielzustands erreicht haben, befinden Sie sich in einer neuen Position. Es gibt einen neuen Ist-Zustand und die vier Schritte der Verbesserungskarte werden nun wiederholt. Das Gesamtmuster. Das Modell der Verbesserungskarte kann auch linear dargestellt werden. In der linearen Darstellung werden die Planungs- und die Umsetzungsphase sichtbar. Anhand der Beschreibungen der drei Planungsschritte sollte Ihnen aufgefallen sein, dass Planung bei der Verbesserungscharta sich von der traditionellen Vorgehensweise eines Handlungsplans unterscheidet. Ein häufiger Fehler ist es, allzu schnell in die Umsetzungsphase zu gehen. Also eine überstürzte Durchführung aufgrund von Annahmen. Nehmen Sie sich stattdessen lieber Zeit, um zu analysieren und mehr über die Situation zu erfahren. Im Gegensatz zu traditionellen Geschäftsleuten, die darauf drängen, einen Aktionsplan zu entwerfen, würde ein wissenschaftlicher Denker wohl eher sagen, dass ein klar beschriebenes Problem bereits halb gelöst ist. Denken Sie immer daran, dass die Verbesserungscharta keine Problemlösungsmethode ist, sondern eine Geisteshaltung, eine Denkweise im Problemlösungsprozess. Es gibt viele gute Problemlösungsmethoden und das Üben der Verbesserungscharta-Routinen unterstützt Sie alle, denn egal welche Art von Problemlösung Sie vornehmen, Sie finden die folgenden gleichen Umstände vor. Ein Ziel, das Sie noch nicht erreicht haben, Hindernisse, die diesem Ziel im Weg stehen, Lösungen, die noch nicht existieren, denn sonst hätten Sie sie bereits umgesetzt, und die Notwendigkeit, Ihre Ideen zu testen. Die Verbesserungscharta ersetzt nicht Ihre Verbesserungsmethoden. Ihr Zweck besteht vielmehr darin, grundlegende wissenschaftliche Denkkompetenz aufzubauen. Was sind Kata? Es gibt die zwei leicht unterschiedlichen Definitionen des japanischen Wortes Kata. Wir werden beide verwenden. Erstens, eine Definition von Kata ist ein Suffix mit der Bedeutung Art des Tuns. Zum Beispiel bedeutet das japanische Wort Kakikata Art des Schreibens oder wie man schreibt. Diese Definition trifft auf das vierstufige Modell oder Muster der Verbesserungskata zu, bei der es um eine Art des Verbesserns geht. Stellen Sie sich dies als Makrodefinition vor. Eine weitere Definition von Kata ist strukturierte Übungsroutine oder Übung. Dies ist die Mikrodefinition. Die zweite Definition von Kata bezieht sich auf kleine vorgegebene Übungsroutinen oder Übungen der Grundlagen, mit deren Hilfe wir beginnen können, neue Denk- und Handlungsweisen zu erwerben. Wir sprechen bei der zweiten Definition von Starter-Kata, was bedeutet, dass es sich dabei um die ersten Übungsroutinen handelt, mit denen Sie anfangen zu lernen. Starter-Kata, also Mikro, werden ausgeführt, um die wissenschaftliche Denkweise zu erlernen, welche durch das Modell der Verbesserungskata, also Makro, beschrieben wird. Starter-Kata werden seit Jahrhunderten verwendet, um wirkungsvolle Fähigkeiten zu bewahren, sie von einem Menschen zum anderen zu übertragen und um eine effektive Teamarbeit aufzubauen. Über eine Reihe von Starter-Kata zu verfügen, ist besonders nützlich, wenn Sie in einer Gruppe von Menschen eine gemeinsame Weise des Denkens und Handelns, eine bestimmte Kultur, etablieren wollen. Starter-Kata sind Sprungbretter für den Erwerb neuer Denk- und Handlungsmuster. Sie auszuüben, bedeutet aber keine permanente Starre. Der Zweck der anfänglich formalen Durchführung strukturierter Starter-Kata ist es nicht, sie auszubremsen, sondern sie effektiv auf einen neuen Weg zu bringen. Ziel ist es, dass Sie das Grundmuster jeder Starter-Kata möglichst schnell verinnerlichen, sodass Sie anschließend reflexartig unter den verschiedensten Umständen auf diesem Muster aufbauen und es anpassen können, ohne nachzudenken und ohne zu zögern. Als Musiker spielen Sie ja auch nicht für immer dieselbe Tonleiter, aber Sie würden diese Starter-Kata auch nicht verändern. Sie üben die Starter-Kata, also die Tonleiter, und gehen auf Grundlage des Erlernten darüber hinaus. Der nächste Lerner beginnt mit derselben Starter-Kata. Natürlich kann jede Organisation im Laufe der Zeit eine Feineinstellung ihrer Starter-Kata vornehmen, die sich für die spezielle Umgebung und Kultur als am besten geeignet erweist. Dieses Buch bietet Ihnen den Ausgangspunkt für eine solche Entwicklung. Der Prozess ist damit vergleichbar, wie Sie wahrscheinlich das Autofahren gelernt haben. Nachdem Sie eine Zeit lang die Grundlagen zum Bedienen eines Fahrzeugs erlernt haben, vielleicht auf einem Parkplatz, mussten Sie nicht mehr bewusst darüber nachdenken, wie es bedient werden muss. Heute können Sie Ihre begrenzten kognitiven Ressourcen nutzen, um sich dem häufig nicht vorhersagbaren Verkehrsgeschehen außerhalb des Fahrzeugs voll zu widmen, weil Sie gelernt haben, die Grundfunktionen innerhalb des Fahrzeugs eher unbewusst und gewohnheitsmäßig zu verwenden. Das Beherrschen der Grundlagen und ihre Automatisierung versetzt unser Gehirn in die Lage, seine begrenzten Ressourcen auf die weniger repetitiven, situationsabhängigen Aspekte zu fokussieren, die bewusste Aufmerksamkeit erfordern. Viele haben eine Abneigung gegen strukturierte Anfängerübungen und würden lieber sofort zu improvisieren beginnen. Aber das ist ein Fehler, der sie zum ewigen Anfänger machen kann. Durch eine anfängliche Einschränkung der Improvisation gewinnt der Lerner einen Sinn für das Wesentliche, den er dann in zunehmend unterschiedlichen Situationen anwenden kann. Letztlich sind die Starterkarten dann nicht das Wichtigste. Wichtig sind vielmehr die Fähigkeiten und die innere Einstellung, welche die Einübung der Starterkarten mit sich bringen und auf denen sie aufbauen können. Zusammenfassung: Vorteile der Starterkarten. Sie helfen Anfängern beim Erwerb einer neuen Fähigkeit, indem sie einfache, vorgegebene Schritt-für-Schritt-Übungsroutinen zur Verinnerlichung der Grundlagen bereitstellen. Sie geben dem Coach eine Vergleichsmöglichkeit, um die Ausführung durch den Lerner einzuschätzen und ihm gegebenenfalls korrigierendes Feedback und Vorschläge zu erteilen. Sie dienen der Entwicklung einer gemeinsamen Denk- und Handlungsweise innerhalb eines Teams oder einer Organisation, indem sie gemeinsame Routinen für die anfänglichen Übungen bieten. Was vielleicht das Wichtigste ist: Starterkarten schließen die Lücke, die bei der Übertragung theoretischer Prinzipien und Konzepte in etwas Reales und Vermittelbares entsteht. Das Üben entwickelt neue Gewohnheiten. Der Versuch, bei jemandem eine Verhaltensänderung zu erzielen, indem man sie erklärt, sie zeigt oder den anderen von ihrer Notwendigkeit zu überzeugen versucht, ist meistens zum Scheitern verurteilt. Das Gehirn präferiert sehr stark unsere etablierten neuronalen Pfade, und dem mit Logik und Inspiration entgegenzuwirken funktioniert meistens nicht. Fast immer hält der Lerner automatisch an alten Denkmustern fest oder fällt in sie zurück, besonders wenn er gestresst ist oder unter Druck steht. Das hat weniger mit Ablehnung der Veränderung zu tun, sondern ist vielmehr physiologisch bedingt. Bedenken Sie, das vierstufige Verbesserungskarte-Modell ähnelt anderen Modellen des kreativen wissenschaftlichen Prozesses wie dem kreativen Denken in den 1920er, der lernenden Organisation in den 1970er, dem kritischen Denken in den 1980er und dem Design Thinking auch in den 1980er, dem Preferred Futuring in den 1990er und dem evidenzbasierten Lernen auch in den 1990ern. Für diese und andere Modelle wird in der Geschäftswelt seit Jahrzehnten geworben, doch sie hatten nur geringe Auswirkungen darauf, wie in den meisten Unternehmen geführt und gemanagt wird. Ungeachtet zahlloser Bücher, Artikel, Präsentationen und Lehrgänge haben nur überraschend wenige Organisationen diese Konzepte und Prinzipien umgesetzt. Für die meisten Menschen ist ein Modell allein, wie das Verbesserungskarte-Modell, nicht ausreichend. Die Frage ist vielmehr, wie wir unser Verhalten und Denken zu dem verändern, was das Modell darstellt. Wir wissen, dass es beim Erlernen neuer Denkweisen funktionieren kann, bewusst eine neue Routine einzuüben. Mit der richtigen Übung ist es möglich, neue Gewohnheiten, neue neuronale Verknüpfungen, zu schaffen, die letztlich die alten ersetzen und unser Denken und Handeln verändern, selbst als Erwachsene. Wie Hirnforscher gerne sagen, wann immer Sie etwas tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es erneut so tun. Oder anders formuliert: Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir uns in eine neue Denkweise hineinhandeln, als dass wir uns in eine neue Handlungsweise hineindenken. Erwarten Sie aber nicht, dass Sie gleich beim ersten Ausprobieren eines neuen Weges zum Experten werden. Wenn Sie sich daran machen, eine neue Fähigkeit zu erlernen, werden Sie einige Zeit lang ein Anfänger sein, wenn auch nur in diesem bestimmten Bereich. Und Sie beginnen mit der Arbeit an den Grundlagen. Hierüber geht das Verbesserungskarte-Modell hinaus, denn jeder Schritt des Modells enthält auch strukturierte Übungsroutinen bzw. Starterkarte. Denken Sie daran, dass Starterkarte eine Vorgehensweise zur Entwicklung von Fähigkeiten sind. Man kann eine Karte nicht umsetzen, man kann eine Karte nur üben. Die Starterkarte in diesem Buch sind Lernmechanismen, um eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise zu lehren und zu erwerben. Übungsschritte einer Starterkarte. Wenn Sie eine bestimmte Starterkarte üben, kann es Ihnen helfen, Ihre anfängliche Disziplin aufrechtzuerhalten, indem Sie sich den folgenden dreistufigen Ablauf vor Augen führen. In der Realität haben Karteübungen natürlich nicht so deutlich voneinander abgegrenzte und lineare Phasen. Selbst Experten bewegen sich innerhalb der Schritte vor und zurück oder wiederholen die Einübung einer bestimmten Karte, um ein paar Grundkenntnisse aufzufrischen. Die Schritte werden sich auch miteinander vermischen, denn der Lerner wird bei den verschiedenen Starterkarten unterschiedliche Fähigkeitsebenen haben. Dennoch ist dies ein nützliches Konzept, um zu verstehen, was Sie tun, wenn Sie eine Starterkarte üben. Starterkarte Stufe 1 – Folgen. In der ersten Phase geht es darum, die Kata nachzuahmen, die bestimmte Übungsroutine genau wie vorgeschrieben ohne Modifikation durchzuführen. Die anfängliche Einübung jedes neuen Musters greift auf ihr langsameres, bewusstes Denken zu, so wie beim ersten Mal, als sie versuchten, den Rückspiegel in einem Auto zu benutzen. Die Übung kann dadurch umständlich und erzwungen wirken, aber widerstehen sie der Versuchung, zu diesem Zeitpunkt davon abzuweichen. Dieses unbehagliche Gefühl ist ein normaler Bestandteil des Lernens und tatsächlich genau das, was sie in diesem Stadium empfinden sollten. Es ist ein Anzeichen dafür, dass sich neue neuronale Verknüpfungen bilden. Um dieses Gefühl gleich jetzt zu erleben, versuchen Sie mal, Ihre Arme genau andersrum zu verschränken, als Sie es normalerweise tun. Oder mit Ihrer nicht dominanten Hand zu unterschreiben. Was geschehe, wenn Sie jetzt einen Monat lang täglich übten, auf diese neue Art Ihre Arme zu verschränken oder Ihre Unterschrift zu leisten? Selbst wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind oder es noch nicht verstehen, können Sie es trotzdem tun. Verstehen werden Sie es später. Akzeptieren Sie dieses Handeln. Und sobald das Muster der Starterkarte in Ihr Unterbewusstsein eintritt und stärker zur Gewohnheit wird, geht es schneller, geschmeidiger und leichter. Stellen Sie sich die Folgenphase als den Übergang von langsam zu schnell vor. Starterkarte Stufe 2 – Geläufigkeit. In der zweiten Phase geht Ihnen das Muster der Starterkarte in Fleisch und Blut über und Sie müssen nicht mehr so viel darüber nachdenken. Mit zunehmender Geschicklichkeit beginnen Sie, den Zweck der Übungsroutine zu erkennen. Ihre Entscheidungen und Handlungen werden unbewusster und Ihre Hirnressourcen sind freier, um sich auf die Situation zu fokussieren. Sie werden anfangen, den Übungsroutinen Ihre eigenen Abläufe hinzuzufügen und sie automatisch auf bestimmte Aspekte der Arbeit und des Lebens anzuwenden. Starterkarte Stufe 3 – Loslösen. Sie treten in die dritte Phase ein. Wenn es Ihnen gelingt, von der formalen Starterkarte abzuweichen, werden Sie gleichzeitig an den zugrunde liegenden Prinzipien festhalten, weil Sie sie verinnerlicht haben. In dieser Phase nutzen Sie das erworbene Wissen, um Ihre eigenen Vorgehensweisen zu schaffen und Ihren eigenen Stil zu entwickeln. Eine gute Sache bei der Übung von Starterkarte ist, dass es sich dabei um Lernen mit dem Körper handelt. Wenn Sie versuchen, jemanden davon zu überzeugen, ein anderes Führungs- oder Arbeitsverhalten aufzunehmen, kämpfen Sie gegen die bestehenden neuronalen Bahnen an, die seine eingefahrenen Gewohnheiten bilden. Bringen Sie den Lerner stattdessen dazu, es einfach zu tun, und zwar anfangs auf strukturierte, festgelegte Art und Weise. So können Sie eine wissenschaftliche Denkweise selbstverständlicher machen, denn durch das Lernen mit dem Körper beziehen Sie eine ganze Reihe von Erfahrungen, Sinnen und Emotionen mit ein. Wenn Sie eine Fähigkeit mit dem Körper lernen, schafft das neue Gewohnheiten, die schwer wieder zu vergessen sind, wie beispielsweise das Fahrradfahren. Zwei häufige Fehler beim Üben der Starterkarte. Erstens, der ewige Anfänger. Dieser Fehler schleicht sich ein, wenn Sie glauben, Sie wären schon zu versiert, um noch zu lernen und wenn Sie einen Widerwillen dagegen verspüren, Dinge zu üben, die Ihnen linkisch vorkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben bereits eine Vorgehensweise zur Verbesserung, die Ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Vielleicht lehnen Sie es nun ab, Anfängerroutinen zu üben und wünschen sich sofortige Improvisationsfreiheit. Sie würden das Muster der Starterkarte verändern, ehe Sie sich die Zeit genommen haben, die Grundlagen zu erlernen. Wenn Sie Ihr Ego nicht zunächst zurücknehmen, um etwas Grundlegendes zu üben, werden Sie in diesem Bereich auf Ewig ein Anfänger bleiben. Zweitens, der Umsetzer. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie sich die Starterkarte als umzusetzende Methode vorstellen und daher dauerhaft an den Anfängerroutinen festhalten, statt sie als einen ersten Schritt bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten zu betrachten. Wie bereits erwähnt, kann man Kata nicht implementieren, man kann sie nur üben. Wie lange übt man eine Starterkarte, ehe man eine gewisse Geläufigkeit erreicht und den Routineablauf abwandeln kann? Diese Frage wird gelegentlich gestellt, kann jedoch nicht präzise beantwortet werden, denn das hängt vom Lernprozess jedes Einzelnen ab. Grundsätzlich sollte der Lerner eine gewisse Geübtheit erreichen, ehe er allzu stark von der festgelegten Starterkarte-Routine abweicht. Im Schnitt dauert es ungefähr 15 Stunden bewussten Übens mit Korrekturen, um vom Anfängermodus in eine Grundgeläufigkeit der neuen Fähigkeit überzugehen. Beachten Sie bitte, dass Grundgeläufigkeit Sie noch nicht auf die Loslösungsstufe bringt. Wenn Sie täglich bei der Arbeit 20 Minuten trainieren, dauert es ungefähr 2 Monate, eine bestimmte Kata einzuüben. Natürlich üben Sie mehr als eine Starterkata gleichzeitig. Beim Erlernen des gesamten vierstufigen Musters der Verbesserungscharta lautet eine Richtlinie, dass der Lerner im Rahmen eines Fokusprozesses an mindestens 3 aufeinanderfolgenden Zielzuständen arbeitet. 3 Durchgänge durch das gesamte vierstufige Muster der Verbesserungscharta und wenigstens 25 Experimentierzyklen in Schritt 4 der Verbesserungscharta durchlaufen haben sollte. Diese Zahl an gecoachten Wiederholungen unter der Voraussetzung mehr oder weniger täglicher Coaching-Zyklen könnte ausreichen, damit sich das Muster der Verbesserungscharta als neue Gewohnheit zu etablieren beginnt. Zusammenfassung: Wir haben Sie mit der Idee vertraut gemacht, dass Sie üben müssen, um bei Ihnen selbst, bei Ihrem Team und in Ihrer Organisation eine stärkere wissenschaftliche Denkweise zu entwickeln. Im nächsten Kapitel betrachten wir einige der Elemente und Merkmale des effektiven Übens. Als kleine Ergänzung noch einige Worte von Jeff Leiker zu Charta und Kreativität. Manche Menschen glauben, das Ausführen von festgelegten Routineübungen lähme die Kreativität und schränke unser Potenzial ein. Das ist ein bedauerliches Missverständnis. Die Musik beispielsweise ist voller Standards. Tonleitern sind Standards. Es gibt Standardakkorde. Es gibt Standardtakte, 3/4, 4/4. Sie lernen diese Standardtechniken und Übungen, bis sie zur Gewohnheit werden. Es sind Starterkata. Die kreative Musik, die Sie hören und genießen, basiert auf Standards. Dass Jazzmusiker zusammenspielen und improvisieren können, liegt daran, dass sie so viele Standardmuster gelernt haben, auf denen sich aufbauen lässt. Sie beginnen mit der Tonart und dann gibt es viele Standardakkordmuster, die sie in praktisch unbegrenzter Zahl miteinander mischen und verbinden lassen, um unterschiedliche Klangkombinationen zu erzeugen. Wie bei den Kampfkünsten und anderen komplexen Fähigkeiten fangen sie damit an, Charta einzuüben, bis sie zur Routine werden. Dann können Sie von den Charta abweichen und schließlich können Sie die Charta hinter sich lassen und sich auf den Klang der Musik konzentrieren. Profis haben die Grundroutinen so lange geübt, bis sie ihnen zur zweiten Natur geworden sind und wir entwickeln, im Falle von Jazz- und Rockmusik, neue Klangkombinationen. Kompositionsexperten und Jazzmusiker brechen bisweilen sogar die Regeln und wenn sie das erfolgreich tun, wird dies die Basis für neue Standards, die andere in ihrer Musik übernehmen.